Und wir haben bald Ostern. Und ich möchte das ein Thema predigen. Ich bitte erst, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gelegenheit, dein Wort weiterzugeben, dein Brot des Lebens, deine Kraft, dein Leben, dein stammtes Leben. Bitte hilf mir einfach, dein Kanal zu sein, dein Werkzeug zu sein, auszuteilen diese kostbare Speise. Und segne uns, wie Vater segnet. Amen. Okay. Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums vom Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Nochmal, Paulus sagt hier Folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums vom Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Halleluja. Und wenn wir das Wort von Paulus lesen, es kann uns schon ein bisschen komisch vorkommen, dass Paulus sagt, Evangelium und Schämen. Paulus, der Mann Gottes, er hat Hälfte vom Neuen Testament geschrieben. Paulus, Evangelist. Und plötzlich sagt er, ich schäme mich Evangelium nicht. Wie sollen wir das verstehen? Wir müssen etwas begreifen, dass menschlich gesehen, fleischlich gesehen, Paulus hatte alle Gründe, um sich zu schämen, das, was er predigt. Weil das Evangelium, was er gepredigt hat, widersprach einfach dem allem, was Menschen damals geglaubt haben, was für sie heilig war, was für sie die Wahrheit war. Es widersprach einfach damalige Kultur. Wir müssen verstehen, dass Paulus das hat nie sowas getan, wie sich an damalige Kultur anzupassen. Er hat nie das sowas gemacht, wie an der Kultur, mit der Kultur ein Geschäft abzuschließen, einen Kompromiss einzugehen. Er hat nie seine Predigt an die Kultur angepasst. Irgendwie eine attraktive Verpackung angepackt, verschönert. Darum über Evangelium, was Paulus gepredigt hat, steht Folgendes, dass für Juden, das war eine Art der Gotteslästerung. Weil Evangelium sagt, dass ein junger Mann aus Nazareth, der am Kreuz starb wie ein Verfluchter, war Sohn Gottes und der Messias. Für Juden, für Griechen war das absolut ein Nonsens, ein Absurd, weil Evangelium sagt, dass ein junger Mann, ein Jude aus einer der Provinzen des Römischen Reiches, war ein Gott in dem Fleisch. Deswegen viele Philosophen, viele Schriftsteller der damaligen Zeit, sie machten sich lustig über Evangelium. Sie verspotteten das Evangelium. Ein bekannter Schriftsteller, griechischer Schriftsteller, Lucian, der übrigens im Syrien geboren war. Er beschreibt Christen und sagt, das sind die erbärmlichen Dämonen. Sie verweigern griechische Götter und beten irgendeinen Mann aus ihrem Gegend. Ein römischer Staatsbeamter, Celsius Juventius, er sagt, Christentum, das ist Torheit, das ist Dummheit einer betrunkenen Frau. Paulus wusste genau, sobald er seinen Mund aufmacht für Evangelium, um Evangelium zu predigen, er wird ausgelacht und abgelehnt, wenn nicht der Heilige Geist kommt und wirkt in Herzen der Menschen und in Köpfe der Menschen. Wir müssen verstehen, damalige Kultur war so, dass gab es viele Götter. Menschen waren nicht nur tolerant zum anderen Götter. Sie haben Götter ausgetauscht, wie eine Souvenire. Religion damals war ein lukratives Geschäft. Und religiöse Welt war in Ordnung, total in Ordnung, bis Christen kamen und gesagt haben, alle eure Götter, die ihr mit euren Händen gemacht habt, gibt's, das ist keine Götter überhaupt. Sie weigerte sich, Kaiser anzubeten, von den Götzen Knie zu beugen, dem Kaiser Treue zu schwören. Sie beteten nur einen einzigen Mann, den Namen Jesu, und hielten ihn für den Herr aller Herren. Darum damals Christen gelten als Gottlosen, als Atheisten. Darum die Welt reagierte mit Wut und Zorn auf Intoleranz der Christen, auf eine Hochmutigkeit, auf diese Hochmut der Christen. Christen wurden verfolgt, umgebracht und so weiter. Darum das Evangelium, diese Botschaft, war buchstäblich ein Ärgernis, ein Skandal für die damalige Gesellschaft. Aber man ehrlich, wenn ich schaue die heutige Zeit und unsere, diese Welt, ich erkenne gleiches Szenario. Heute ist wahre Evangelium ist nicht weniger beleidigend und widerspricht auch viele Überzeugungen dieser Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft ist geprägt vom Humanismus, Pluralismus und Relativismus. Relativismus ist, das ist ein Ansichtssystem. Sie gründiert sich auf eine absolute Meinung, dass keine absolute Meinung geben kann. Es gibt nicht Absolutes. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nicht Absolutes. Es ist alles relativ. Ich schaue gerne diese Serien über Inspektor Columbo und dann neulich ein Verbrecher, der Mord begangen hat. Er beginnt einen Mord und sagt, ach Inspektor, es ist unmoralisch. Moral ist relativ heutzutage. Von einer Seite, wir begrüßen Menschen und sagen, such nach der Wahrheit. Aber wenn ein junger Mann kommt und sagt, ich habe die Wahrheit gefunden, ich kenne die Wahrheit, wir verurteilen solche Menschen und sagen, ist alles relativ, gibt keine absolute Wahrheit. Wir leben in der Zeit, unsere Gesellschaft ist geprägt vom Pluralismus. Und das ist ein System der Überzeugungen. Und dieses System unterdrückt die Wahrheit, indem sie sagt und behauptet, dass alles ist die Wahrheit. Alles. Wir leben in der Zeit, wo gleichzeitig eine falsche und richtige Weg wird für Wahrheit erklärt. Trotz aller Logik, wir behaupten, dass alle religiöse Ansichten, egal wie sie sich voneinander unterscheiden und unterschiedlich sind, wir sagen, die sind alle richtig. Und durch die Medien, Internet und so weiter, viele Leute haben diese Ansicht, dass alles ist richtig. Alles ist Wahrheit. Einzig ist, dass Pluralismus zeigt uns keinen Ausweg, gibt keine Lösung, sondern wirkt wie ein Medikament, wie eine Betäubung. Er nimmt Menschen die Gefühle und Eigenschaft zu denken. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom Humanismus. Wir leben in der Zeit, wo Mensch richtig kämpft und tut alles, um Gott abzuschaffen aus seinem Verstand oder aus seiner Kultur. Er hat alles vernichtet, was mit Gott zu tun hat und hat ein Monument, ein Altar aufgerichtet, eigene Ich. Ehrlich gesagt, wenn ich so beobachte, ich sehe die Menschen, die vom Humanismus geprägt sind, sie sind manchmal für mich mehr fanatischer als manche Christen. Mensch versucht, sich als Zentrum und Maßstab alle Dinge zu machen. Darum heute das Evangelium ist ein Ärgernis und ein Skandal. Das Evangelium ist heute für viele Menschen unerträglich, weil was Evangelium macht, er offenbart die ganze deine Illusionen. Offenbart, dass die Natur der Menschen, das Mensch ist gefallene Menschen. Er offenbart, dass Mensch hat gefallene Moral. Dass Mensch eigentlich hasst Gott, weil Gott gerecht ist. Dass ein Mensch von Natur her hasst Gottes Gesetze, weil sie ihm durchleuchten und begrenzen seine Bosheit. Von Natur her Mensch hasst die Wahrheit, besonders die Wahrheit von Gott. Er versucht, diese Wahrheit wegzuschieben durch Gesetze, durch Regierung, durch Gesetzgeber zu verändern, zu manipulieren, wegzuschieben. Evangelium für einen Menschen, der geprägt ist vom Humanismus, Pluralismus, Relativismus, ist ein Ärgernis, ein Skandal. Weil Evangelium macht genau das, wovon Menschen am meisten Angst hat, wovon er am liebsten fliegen würde. Evangelium erweckt ihn aus einem egoistischen Schlaf und zeigt ihm Realität, wer er eigentlich ist. Und ruft ihm zum Umkehr. Umkehr von diesem Versuch, sich selber zu regieren, von Selbstständigkeit. Und ruft ihm zum Gott unterzuordnen. Durch Umkehr und Buße und Glaube an Jesus Christus. Evangelium ist ein Ärgernis für diese Welt. Die Welt, die so viel spricht von Güte, von Toleranz, von Liebe. Weil Evangelium offenbart die wahre Liebe. Liebe Gottes. Eine Liebe, wie nur Gott lieben kann. Eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe für zu dir und zu mir, zum gefallenen Menschen. Reinhard Bonnke nennt Evangelium ein Ultimatum der Liebe. Es gibt noch ein Problem, sage ich so. Diese Botschaft, menschlich gesehen, fleischlich gesehen, zu schämen. Unsere Botschaft, das Evangelium, klingt ehrlich gesagt unglaubwürdig, nicht plausibel. Es ist einfach schwer zu glauben. Könnt ihr vorstellen, damals, zur Zeit von Paulus, dass ein Heide, der keine Ahnung hat vom alten Bund, der verwurzelt ist in griechischer Philosophie oder heidischen Aberglaube, zu glauben einer Botschaft über einen Mann mit Namen Jesus. Jesus, der wurde geboren unter fragliche Umstände, in einfacher Familie, in einer der verachtetsten Regionen vom Römischen Reiches. Der wurde erzeugt durch Heiligen Geist in Mutterleib eine Jungfrau. Er war ein einfacher Schreiner vom Beruf. Er war ein wandelnder Prediger. Ohne offizielle Ausbildung. Er war arm, aber dennoch, er konnte speisen tausende Menschen durch sein Wort. 3 Jahre lang. Er konnte jede Krankheit heilen. Er konnte Toten auferwecken. Er wurde gekreuzigt außerhalb der Jerusalem. Wie ein Gotteslästerer, wie ein Feind der Gesellschaft. Er wurde gelegt in ein falsches Grab. Und nach 3 Tagen er ist auferstanden. Viele haben ihn lebendig gesehen. Nach 14 Tagen er ist in den Himmel aufgefahren zu seinem Vater und sitzt zum Rechten des lebendigen Gottes. Und noch das Evangelium sagt, dieser einfache jüdische Mann, dieser Schreiner, der abgelehnt wurde vom eigenen Volk und gekreuzigt durch die Regierung. Er war der Sohn Gottes und Messias. Er war der Erretter dieser Welt. Herr über alle Herren, König über alle Könige. Und vor seinem Namen wird sich alle Knie sich beugen. Und Knie vom Kaiser auch. Könnt ihr jetzt vorstellen, wie schwierig damals war, für jemanden an so eine Botschaft zu glauben? Das war buchstäblich unmöglich ohne Wirken des Heiligen Geistes. Meine Freunde, aber Tatsache ist, dass diese Botschaft, das Evangelium, hat sich verbreitet in ganz Judäa, in ganz Römischem Reich und dann später in ganze Welt, beweist übernatürliche Natur von dieser Botschaft. Ohne Kraft des Gottes, das wäre unmöglich. Jede andere Botschaft, menschliche Philosophie hätte keine Chance, Judäa zu verlassen, Römische Reich. Jede menschliche Botschaft braucht Organisation und feurige Prediger und Rhetorik und alles Mögliche. Aber das Evangelium hat ganze Welt erfasst. Die Erklärung ist das, was Paulus sagt. Ich schäme mich diese Botschaft nicht vom Christus. Weil das ist die Kraft Gottes zur Errettung. Halleluja. Und das ermutigt mich unheimlich. Von einer Seite verstehe ich, besonders, das sollte ich auch ermutigen, wenn du das Wort Gottes predigst. Weil von einer Seite, ich verstehe, wenn ich richtige Evangelium predige, wahre, reine Evangelium predige, Gott steht dahinter. Sie wird verbreitet werden in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Von anderer Seite, das ist für mich auch eine Warnung, damit ich keine Lüge zulasse. Fange man an Lüge zu glauben, dass ich irgendwie durch meine eigene Kraft, dass wir durch unsere menschliche Kraft, durch unsere Strategie und Methoden können irgendwie Evangelium in dieser Welt durchsetzen. Wir können das vergessen. Nur wenn wir reine, saubere, wahre Evangelium predigen, Gott steht dahinter. Paulus sagt deutlich, ich schäme diese Botschaft nicht, weil das ist die Kraft Gottes zur Errettung. Halleluja. Wenn wir jetzt auf unsere Gemeinde schauen, ich sehe Folgendes, nachdem wir uns geöffnet haben, unsere Herzen und wollen auch Menschen helfen, die jetzt von Bomben fliegen, vom Zerstören, vom Krieg. Wir wollen Flüchtlingen helfen. Ich sehe, dass Gott macht etwas. Er schickt zu uns, zur Gemeinde, kommen Menschen aus anderer Kultur, aus anderen Ländern, mit anderer Religion, mit anderer Mentalität, mit anderer Sprache. Und das ist Herausforderung, das ist nicht einfach. Und was haben wir gemacht? Wir haben um Hilfe gebeten. Wir haben diesen Bruder, der heißt Pastor Fikri. Er ist Araber, er ist ein Christ aus Ägypten. Er kennt diese Mentalität, er kennt diese Kultur, er kennt diese Sprache. Wir haben ihn gebeten, dass er zu uns kommt und hilft. Und als es hier war, es gab alles. Es gab gemeinsames Essen, Gemeinschaft, Austausch. Das alles, was sehr wichtig ist für jeden Mensch. Gab's alles, aber da gab's noch etwas. Er war am Sonntag hier. Ich habe ihn einfach lieb gewonnen danach. Und wie? Er war hier, stand hier und er hat deutlich und klar Evangelium gepredigt. Er hat gesagt, du brauchst Jesus Christus. Er hat diesen Vergleich gemacht aus seiner Kultur, dass du, wenn du in der Wüste Wasser findest in der Wüste, es wäre eins Verbrechen mit anderen nicht zu teilen. Er hat gesagt, dass er hat gesagt, dass Jesus, dass er Wasser des Lebens gefunden hat. Dass Jesus ist für ihn diese Wasser des Lebens. Und er will einfach, er kann nicht sein, dass er diese Wasser nicht weitergibt. Er kann das denn, sie nicht sowas leisten. Er kann nicht zurückhalten. Er hat wie Paulus gesprochen und wie Paulus sagt, ich schäme mich dieses Evangelium nicht. Er hat auch gesagt, entschuldigen, dass ich diese Botschaft so klar rüberbringe. Vielleicht werde ich dich ein bisschen beleidigen oder kränken, aber ich kann nicht anders, weil das ist Wasser des Lebens. Das ist wahre Leben. Jesus in deinem Herzen Leben zu haben. Jetzt seien wir mal ehrlich. Gab es in dieser Predigt bei ihm ein gewisses Risiko, dass es jemandem zu nahe tritt oder beleidigt? Aber verständlich, natürlich. Sagen wir mal ehrlich, könnte man so eine Predigt auch nennen, nur schon ein bisschen taktlos. Intolerant, aber natürlich. Könnte mir noch was sagen? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass jeder Prediger in Deutschland würde genauso predigen. Aber warum hat er so gesprochen? Warum hat er so gepredigt? Weil er sicher 100% glaubt, dass das Evangelium von Christus ist die Kraft Gottes zu Errettung. Halleluja! Wir müssen etwas wissen, das wahre Evangelium ist immer radikal. Und unter radikal verstehe ich nicht das, einen Christ, der Dummheit macht, der schreit einfach, benimmt sich wie ein religiöser Fanatiker. Radikaler Christ ist derjenige, der glaubt und predigt, dass Jesus ist der einzigste Weg ist. Das macht für dich zum radikalen Christ. Versteht ihr, es ist Folgendes. Die Gemeinde, die Kirche, die Christen werden mit der Welt sofort Freunde, wenn wir dieser einzigste Begriff, einzigste Wort wegnehmen. Einzigste Weg. Wenn wir sagen würden, Jesus ist eine von den Wegen, es wird sofort uns besser gehen, gibt's keine Reibung mehr mit Gesellschaft, es gibt keine Konflikte mehr, es gibt keine Verfolgungen mehr. Wenn wir nur das rausnehmen, einzigster Weg, es wird alles super, alle werden froh sein. Ihr habt ihren Gott, wir haben unseren Gott, ist alles okay, Paletti, wunderbar, Friede. Wir müssen wissen, dass wollen wir das oder nicht? Das wahre Evangelium wird für viele in unserer Umgebung ein Ärgernis sein, ein Skandal. Und erlaubt mir das sowas zu sagen, dass ich glaube, wahre Evangelium muss auch so sein. Weil im Wort steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die verloren werden. Was Evangelium so scharf und kantig macht, zum Skandal und Ärgernis, das ist das Wort vom Kreuz. Wenn wir nur versuchen, das irgendwie alles abzurunden und das Evangelium weniger skandalös zu machen, wir predigen schon, glaube ich, nicht mehr reine Evangelium. Wenn ich jetzt denke, ich habe euch schon berichtet über die Gemeinden in der Umgebung, die nehmen Kreuze vom dem Dach weg, vom Wand weg, um einfach moderner zu sein, zugänglicher, verständlicher zu sein. Wenn Kreuz noch schlimmer verschwindet aus unseren predigten Botschaften, wenn Kreuz verschwindet aus unserem Leben, wenn wir zu Menschen sagen, sowas wie, Gott liebt dich so wie du bist. Gott liebt dich so wie du bist. Wir sagen zu Menschen, die wir wissen, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist, dass sie in Sünde leben, aber wir sagen zu ihnen, Gott liebt dich so wie du bist und geh nicht weiter und spreche nicht von seiner Liebe. Leute, dann sagen wir nichts anderes, lebe weiter so, Gott liebt dich trotzdem. Ein Kinderstundenmitarbeiter hat mir sowas gesagt, er hat versucht, ein Kind zurechtzuweisen, der rebellisch war und brachte alles durcheinander. Er wollte ihm nur обманен. Weißt du, was dieses Kind zu ihm gesagt hat? Nein, nein, stopp. Du musst mich lieben, so wie ich bin. Das ist ein verdrehtes Evangelium. Es ist ein Kind, okay, aber das kommt vom Eltern. Und wir nennen das christliche Liebe, wenn wir so liebvoll sind. Ach, wir wissen, dass dieser Mensch zugrunde geht, lebt in Sünde. Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist keine Liebe, Freunde. Wahre Liebe ist an Kreuz gegangen. Wahre Liebe ist dort gelitten. Wahre Liebe hat Preis bezahlt für deine Befreiung aus der Sünde, Veränderung deines Lebens. Aus der Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und Finsternis und Krankheit. Er hat Preis bezahlt für die Veränderung. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber weil er dich so stark liebt, will er nicht, dass du bleibst, so wie du bist. Er hat mit seinem Sohn bezahlt für die Veränderung in deinem Leben. Du kannst ruhig Amen sagen. Darum Paulus sagt im 1. Korinther, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ist ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Was ich verstehe, wir wollen nett zu Menschen sein, und freundlich. Und das ist okay. Das ist richtig so. Aber was wir begreifen müssen, was wir brauchen eigentlich, ist Gott und seine Wille zu erfüllen. Wenn wir Kreuz aus dem Predigt nehmen, ist es kein Evangelium mehr. Wir irren uns, wir täuschen uns, wenn wir denken, dass die ganze Pluralismus, Humanismus und Relativismus ist schon nicht längst in die Gemeinde, in Christentum reingedrungen. Wir täuschen uns sehr. Wir sollen einfach diese Verführung widerstehen. Wir sollen diese Verführung widerstehen, zu versuchen, Evangelium nach unserer Art zu verbreiten und mit unseren Mächten, mit unserer Kraft. Weil es ist Folgendes, wenn wir versuchen, durch menschliche Methoden Menschen in die Gemeinde reinzuziehen, dann brauchen wir weiterhin diese menschlichen Methoden, um sie festzuhalten. Halleluja. Wir müssen verstehen, dass aus unserer eigenen Kraft, wir können niemandem umkehren und erretten. Was wir brauchen, ist das ein Message, ein Botschaft, Evangelium vom Christus, der ist wahrhaftig die Gotteskraft zur Errettung. Halleluja. Es ist eine kurze Botschaft, ich bin am Ende. Nur zum Schluss eine kleine Geschichte. Ich war neulich auf Reha. Sie wissen, dass ich manche, ich war auf Reha, das musste ich mal hin. Und das war erster Tag, du kommst Nachmittag oder so, du bist, alles ist neu, du bist aufgeregt, du bist müde. Ich wollte nur eins zum Abendessen zu meinem Tisch gehen, essen und schlafen gehen, nichts anderes, ne? Und vor mir sitzt eine Frau, kurzes Gespräch und stellt sich fest, sie hat MS und sie wird morgen abgereist. Wie reagierst du? Ich kam mir so vor wie dieser Mann, der in der Wüste lebendige Wasser gefunden hat. Und diese Wasser nicht weiterzugeben. Vielleicht hätten wir mehr Zeit, wüsste ich vielleicht, das würde ich erfahren, dass sie noch ein paar Wochen da ist. Vielleicht musste ich jetzt nicht gleich was unternehmen. Aber sie hat mir gesagt, sie fährt morgen nach Hause. Und du weißt genau, du hast diese lebendige Wasser in deinem Leben. Und sie hat noch gesagt, sie will jetzt mit Freunden sich treffen und einen Abschiedfeier machen. So ein bisschen trinken. Und natürlich, da brauchst du einfach Mut. Da brauchst du einfach Entscheidung. Ich kenne die ganzen Menschen nicht. Ich kenne die Frau nicht gut und ich war müde. Was mir aufgefallen ist, dass erste Gemeinde hat viel für Mut gebeten. Gebetet Mut, dieses Wort, dieses Evangelium freimütig zu predigen. Ich habe zu dieser Frau gesagt, weißt du, ich muss dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Das betrifft dein Leben, das betrifft deine Gesundheit. Ich weiß, dass du eine Feier geplant hast. Darf ich auch dazu kommen? Ich habe mich selber dazu eingeladen zu dieser Feier. Und schon in 20 Minuten, sie waren mit ihrer Freundin allein. Und das, ich habe genug Zeit gehabt, ihr Evangelium zu erklären. Ich habe genug Zeit gehabt, auf sie Hände, nachdem ich sie gefragt habe, Hände aufzulegen und für sie zu beten und Kraft der Krankheiten in ihr Leben zu zerstören. Später kamen die anderen. Das waren schon ein paar Leute. Sie haben zwei Tische zusammengeschoben. Und ich war schon aufgewärmt. Darum, Bibel sagt, wir müssen unsere geistliche Gabe aufwärmen. Und ich habe gepredigt. Und ich glaube, dass diese übernatürliche, unglaubwürdige Botschaft vom Sohn Gottes, von Jesus ist angekommen. Weil Menschen, einer nach dem anderen, spendierte mir Getränke. Die Menschen reagieren mit der Liebe, wenn sie spüren wahrhaftige Liebe von dir. Ja. Ich habe mir gedacht, ich werde diese Frau nie mehr sehen, weil sie musste morgen abreisen. Aber am nächsten Tag ging ich durch die Räumlichkeiten und dann sehe ich, sie sitzt und wartet auf ihre Taxi. Da komme ich zu ihr und ich habe noch gesprochen. Ich habe gesagt, wie geht's dir? Weil sie hat gesagt, sie hat MS und ihr Auge sieht schon ganz schlecht. Sie hat gesagt, mir geht's besser. Und dann habe ich diese Frage gestellt, frage alle Fragen. Glaubst du, dass Jesus Christus dein einziger Erlöser und Erretter ist? Und sie hat zu mir gesagt, ja, ich glaube. Und ihr Gesicht hat geleuchtet. Ich glaube, das alles war nicht kein Zufall, dass ich auf Reha war. Ich habe später mit Ärzten und Therapeuten gesprochen, mit anderen Patienten. Ich habe mit Chefarzt gesprochen. Aber diese Frau, ich habe gesehen, ich glaube fest, dass Kraft Gottes hat sie berührt. Und ich glaube, diese Kraft war nicht in mir, auch in uns, diese Kraft von, sondern sie war in dieser Botschaft, im Evangelium. Weil Evangelium von Christus ist die Gotteskraft zur Errettung. Halleluja. Und ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Aber da steht etwas Wunderbares im Wort. Im griechischen Übersetzung für das Errettung, auf meinem Griechischen, das klingt so. Das ist mein Griechisch. Und so bedeutet retten, errettet, Bezug auf eine äußerliche und zeitliche Rettung aus Gefahren und Leiden und aus Krankheiten. Und wisst ihr, als Jesus spricht zu dieser Frau, die Blutungen hatte, er sagt zu ihr, sei gutes Mutes, deine Glaube hat dich geheilt. Und steht gleiche Wort so. Es ist gleiche Wort für Heilung, gleiche Wort für Errettung, gleiche Wort für Befreiung. Versteht ihr, das Wort meint, Gott meint nicht nur, dass das Evangelium ist eine Kraft des Gottes zur Errettung, nicht nur Errettung aus der Sünde, von dem Tod, sondern aus äußerlichen Gefahren, Leiden und Krankheiten. Und ich glaube, diese Kraft hat diese Frau bei Rehe, hat sie auf sich selber gespürt, diese Errettung, diese Heilung, diese Kraft der Evangelium, Halleluja. Und was ich, wenn ich lese, sage ich nochmal, ich sehe, dass die erste Gemeinde, sie haben viel gebetet für die Mut, dieses Wort zu verbreiten. Ich möchte jetzt beten einfach, dass wir Mut haben, diesem Wort zum Glauben. Dass wir Mut haben, zu glauben, zu vertrauen, dass es ein Evangelium ist, es ist nicht eine Philosophie, eine Botschaft menschliche, sondern das ist eine Kraft Gottes zum Errettung. Sie kann dich befreien, heilen, freisetzen, verändern. Wir brauchen diesen Mut zu sagen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Gottes Wort Gottes ist treu. Es ist Wahrheit für mich und heute und jetzt. Ein Mann Gottes hat gesagt, wir haben gerade gebetet. Lass uns jetzt dem Gott glauben. Wir haben da jetzt gerade das Wort Gottes gehört. Lass uns jetzt Gott glauben, dass Gott das tun kann in deinem Leben. Außergewöhnliche Sache, Wunder tun, dich befreien und heilen. Halleluja. Und wir wollen jetzt danach nach dem Gebet für Kranken beten, für dich, Benny. Herr, für dein Wort. Danke, dass du so deutlich uns zeigst, dass es keine leere Geschwätz ist, was wir hier machen. Das ist keine Philosophie, keine leere menschliche Worte, sondern das ist dein Evangelium, deine Botschaft. Deine Kraft ist hier, die Kraft zur Errettung. Gib uns diesen Mut einfach, Vater, dir zu glauben, dass Jesus ist der einzigste Weg, Sohn Gottes, Messias, Erretter, Befreier, Erlöser, Heiland. Halleluja. Und du hast diese Botschaft uns gegeben, damit wir Menschen freisetzen, erretten, heilen, Hoffnung geben. Befreien, helfen. Danke dir, Vater, im Namen Jesu. Segne deine Gemeinde und jeder, der heute hier war, dass er nach Hause anders kommt. Berühre ihn durch deine Kraft. Halleluja. Amen.